Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch lädt zu Episode Nummer 129. Ich finde es wunderbar, wie der Egel mich mit in der Anmoderation mittlerweile hier nachmacht. Ihr seht es ja nicht, weil wir, in Klammern, noch keinen Videopodcast haben. Aber Egel, Dankeschön. Also ich versuche das in irgendeiner Form als Respektsbekundung mir hinter die Löffel zu schreiben.
Ja, erstens ist es nur so gemeint, natürlich. Und zweitens, noch keinen Videopodcast?
Wir haben immer gesagt, wir lassen uns alle Möglichkeiten offen.
Okay.
Aber das diskutieren wir jetzt nicht hier on the record, glaube ich.
Ach, aber vielleicht haben die Leute da draußen ja eine Meinung.
Ja, gleich mal Werbung. Solltet ihr eine Meinung zu Videopodcasts haben, dann schickt sie uns an team@packmas.de oder direkt an egel@packmas.de.
Ja, bitte, ich bitte sehr darum.
Das ist ein super Videopodcast, das können wir uns dann anschauen, wie du nächstes Wochenende in Andex am Berg hochkechelt bist.
das ist noch ein Thema, ja, da können wir dann, kommen wir nachher nochmal drauf. Ihr habt schon gehört, wir sind zu dritt am Stammtisch und nein, das stimmt nicht. Wir sind tatsächlich zu viert heute. Stammbesetzung, meine Wenigkeit, der Egel und der Sebi. Erstmal an euch ein herzliches Hallo nochmal.
Hallo nochmal.
Servus.
Und heute sind wir wieder ein Quartett, haben wir uns gedacht. Es gibt ein bisschen was zu besprechen, nicht nur im Münchner Eishockey-Kosmos. Es ist eher so Großbayern. Könnte man, wenn man es jetzt ganz, ganz blöd ausdrückt. Nein, wir müssen auch ein bisschen nach Salzburg tatsächlich blicken und da müssen wir den hier dazu holen, der, ich weiß gar nicht, wie oft du schon zu Gast warst, aber...
Das ist heute das dritte Mal.
Dritte Mal schon, ja. Wir haben uns jemanden dazugeholt, dessen Stimme ihr vielleicht als Stammhörer schon das ein oder andere Mal hier oder euch wieder in Erinnerung gerufen wird. Ich weiß nicht, lebst du in Salzburg?
Ja, ich bin 15 Kilometer, 20 Kilometer nördlich von Salzburg, ja, auf der bayerischen Seite.
Ja, gerade noch.
Weiß-blauen Seite.
Jawohl. und jetzt nennen wir mal ganz kurz den Namen. Zu Gast heute bei uns am Stammtisch Matthias Funk, schreibt unter anderem für salzburg24.de und hat ganz, ganz AT. Große Ohren. Bitte?
.at, bitte.
.at, Entschuldigung, ach, doch Gottes Willen. Siehst du mal. Salzburg24.at natürlich. Und ja, Kerngebiet ist eigentlich so der Red Bull Sportkosmos, oder lüge ich da?
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen, unter anderem, ja. Sport in Salzburg ist Red Bull immer ganz vorne. Ne?
Angeblich, ja. Es soll ja gewisse Überschneidungen geben mit dem Münchner Eishockey-Kosmos, laut Hörensagen. Laut Hörensagen kennst du auch München in der Hinsicht ganz gut, ne?
Ist so, ja, auf jeden Fall.
Und ja, auch laut Hörensagen hat sich da letzte Woche so ein bisschen was getan, dass sowohl, also erstmal hat es in Bern gewackelt, dann hat es in Salzburg ordentlich geschüttelt.
Kann man sagen, ja.
Und die Auswirkungen hat man dann durchaus im Münchner Eishockey-Kosmos auch so ein bisschen verspürt.
So ist es. Also es gab letzte Woche die Medienberichte, dass Matt McIlvain Salzburg verlässt und in seine Heimat geht, nach San Diego. Das ist ein Farmteam von den Los Angeles Kings. Und ja, er hätte angeblich auch schon die Mannschaft informiert, was man so gehört hat. Und natürlich, der Verein hat alles daran gesetzt. Wir wissen ja, wie das bei Red Bull läuft, dass man erst einmal alles dementiert, solange sie es nicht öffentlich machen. Und bestätigt hat es dann aber eben am letzten Freitag ein Spieler,
dass die Mannschaft informiert wurde. Wir müssen da, glaube ich, dann wirklich im Detail nochmal richtig drauf eingehen. Aber ihr seht schon, das wird der große Diskussionsblock heute werden. Dennoch vorab schauen wir nochmal einmal kurz nur in den Münchner Eishockey-Kosmos. Denn es hat sich natürlich auch sportlich ein bisschen was getan. Und es gibt zwei großartige Nachrichten, wobei eigentlich heute schon die ersten zwei Sektkorken nochmal nachträglich knallen lassen müssen. Hauptrundensieg eingetütet und Champions League-Qualifikation geholt. Einmal mehr.
Ja, Mann. Und dazu, also ich glaube, drei Spiele haben wir jetzt gespielt seit dem letzten Podcast.
Ja.
Eins war geiler als das andere.
Und wenn das der Egel sagt.
Sollen wir jetzt, nur für die Einordnung, wie der Fahrplan jetzt ist. hören wir jetzt auf mit Schimpfen und Ding oder hauen wir einfach weiter drauf, um hier das Level...
Nein. Wir haben nie geschimpft des Schimpfens Willens. Wir haben geschimpft, wenn es schlecht war. Aber jetzt ist gut und das darf man doch auch mal feiern.
Das ist halt so die Frage des Packmas-Effekts. Also irgendwie, wenn wir mal richtig geschimpft haben, dann lief es richtig gut. Also Gesetz der Serie müssten wir jetzt so richtig draufhauen.
Aha, und über was willst du im Moment schimpfen?
Genau da kommen wir jetzt zu einem Problem. Nein, also seit unserer letzten Aufzeichnung, die Montag von der Woche war, da stand vor der Haustür das Spiel in Ingolstadt. Und da haben wir uns erstmal noch gefreut, hey, Viertelfinalqualifikation ist super. Hammerfix. Dann kam ein 3:1 in Ingolstadt, damit löst du das CHL-Ticket und machst den Hauptrundensieg fix, weil auch Mannheim stolpert. Dann hatten wir ein 14:0 über Frankfurt und jetzt ein hart erkämpftes 2:1 in Düsseldorf. Volle Ausbeute. Ja, wir können momentan relativ jetzt wenig meckern. Wir müssen da auch wirklich, glaube ich, erstmal ein paar Hüte ziehen, weil wir ein bisschen eingetaucht sind wir natürlich auch in die Statistikwelt. Und eine Sache, da bin ich tatsächlich erstmal drüber gestolpert und ich habe dann festgestellt, dass es manchmal zwei Wahrheiten gibt, die beide richtig sind. Weil der EHC Red Bull München hat die 9. Qualifikation an der Champions Hockey League vermeldet und wir haben gesagt, es ist die 8. Teilnahme an der Champions Hockey League. Bis einem mal aufgefallen ist, ja, sie haben sich 9-mal qualifiziert, es wurde halt nur 8-mal ausgespielt. Ja, da kam ja so eine Pandemie dazwischen.
Ja.
Das war das Problem. Deswegen, das sind also zwei Aussagen, die komplett richtig sind. Es kommt immer aufs Wording an. Deswegen, falls da irgendwie
aber ganz ehrlich, sein sollte, dann. So oder so, allein diese kontinuierliche Leistung immer unter die Top 2. Und dieses Jahr finde ich, also gerade die letzten drei Spiele waren doch wow. Erste Sahne.
Es gibt da relativ wenig zu meckern. Vor allem, wenn wir jetzt mal auf die am Montag, 27. Februar 2023 gültige DEL-Tabelle gucken. Natürlich ist EHC Red Bull München auf Platz 1 durch den Hauptrundensieg. Es sind ja auch nur noch 2 Spiele, bis es dann wirklich um die Wurst geht. Und aus 54 Spielen 117 Zähler holen mit einem Punktekoeffizienten von 2,167. Das ist à la Bonheur. Und ich glaube, der Sebi wollte heute nochmal in die genaue Zahlenjonglage gehen.
Ich habe da so ein bisschen mir rausgesucht und habe so ein bisschen aufgeschrieben, punktetechnisch, weil es ja auch immer wieder damit gerühmt wird, dass der EHC den Punkterekord dieses Jahr noch einstellen kann. Also den Punkterekord der offiziellen der Eisbären Berlin mit 123 Punkten könnte man einstellen, wenn wir beide haben. Der Höflichkeit halber oder der Leistung halber habe ich mir aber noch ausgerechnet, weil es sind nicht in jeder Saison 15 Teams gewesen. In der Saison, in der die Eisbären die 123 geholt haben, ja, da waren es auch 15 Teams, das war 2009, 2010, also den Punkteschnitt kann man tatsächlich noch erreichen. Aber wenn man den Punktekoeffizienten zieht aus den Jahren, als weniger Mannschaften dabei waren, dann bleibt da immer noch die Saison 2018, 2019, in denen die Adler Mannheim 116 Punkte in der 14er Liga geholt haben, mit einem Punkteschnitt von 2,231. Und da kommen wir nicht mehr hin.
Ja.
Und? Ist es dann für mich eben nicht der Punkt, also das ist, also man muss ja auch mal anerkennen, dass die Adler Mannheim in der Saison 18, 19 vielleicht noch was geleistet haben, was wir haben es ja auch noch gar nicht geschafft. Wir spielen jetzt ja noch gegen Iserlohn und am Freitag gegen die Straubingen Tigers.
Ja, aber du kannst es ja nicht so direkt vergleichen. Vielleicht waren da auch, die Umstände waren ja andere. Und natürlich haben die Adler damals eine Top-Saison gespielt, aber das schmälert doch unsere jetzt nicht.
Nein, aber es ist, man muss sich ja noch was übrig halten. Also
Wir
selbst
haben
wenn
nur
man
noch
die
was
nächsten,
übrig. Es kommen ja noch Playoffs.
selbst wenn wir die nächsten zwei Spiele verlieren würden, dann wären wir immer noch auf Platz drei. Also wir wären immer noch drittbester Hauptrundensieger seit DEL-Einführung, wenn wir
Okay.
jetzt noch zwei Spiele verlieren. Aber die allerbeste können wir nicht mehr schaffen.
Aber es ist alles nach Punktekoeffizient.
Ja.
So.
Und es wird ja interessant. Wir spielen jetzt ja morgen noch gegen so ein DEL-Traditionsteam, das gerne noch in die Playoffs möchte. Und am Freitag spielen wir dann gegen so ein auch DEL-Neuling, der es nicht schafft und wie war das, seine Farben wieder mal verkauft hat an den Hauptsponsor dieses Jahr. Und ich kann es nicht oft genug sagen. Also
Da reitet er da gerne drauf rum.
keine Tradition. Wer seine Farben verkauft an den Hauptsponsor. Ganz schlimm. Schlimm, 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 schlimm.
Was ich an
Aber
dieser Stelle betonen möchte, der EHC Rapper München spielt aber die beste DEL-Hauptrunde seiner Vereinsgeschichte.
okay. Aber ganz ehrlich, das ist schön für Statistikfans wirklich alles toll,
Ja.
aber am Ende, ganz ehrlich, so oder so, und wie das dann statistisch und ob das die zweit- oder drittbeste Hauptrunde der Vereinsgeschichte ist, who cares? Ich spiele gutes Eishockey im Moment und ganz ehrlich, ich habe vor dem Ingolstadt-Spiel habe ich gesagt, ich habe ein bisschen Angst wegen unserer Defensive. Und genau diese Defensive hat in den letzten drei Spielen richtig, richtig gut funktioniert. Und ich habe ja gesagt, wenn die schaffen, dass ich sage, ich habe mich geirrt, dann mache ich das gern. Und ja, ich habe mich in dem Fall geirrt. Sie können es viel, viel besser. Und es auch, war dann auch ziemlich wurscht, wer da hinten zwischen den Pfosten stand bei uns. Und na, ich bin jetzt in so einer kleinen Euphorie.
Merkt
Und
man
nehmen
gar
da jetzt
nicht.
mit. Und weißt du was? Ich bin auch einfach total froh, dass diese verdammte Hauptrunde dann ein Ende hat und es ans Eingemachte geht.
Wisst ihr denn, wer euer zweitbester Topscorer ist?
Ortega.
Ich kann mich an eine Sendung erinnern, wo ich auch zu Gast war. Da kam der nicht so gut weg.
Ah, da war ich aber nicht da.
Das weiß
Weiß ich jetzt nicht mehr, ob der Egel noch dabei war.
war kurz vorher. Da waren wir ja noch nicht sicher, was wir kriegen von ihm.
Ja, aber deswegen haben wir ja damals auch dich eingeladen für eine kleine Einschätzung, Matthias. Und wie gesagt, es ist der Packmas-Effekt. Wenn wir in irgendeiner Form kritisch werden, dann, ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, dass wir gehört werden und dass dann einer in die Kabine des EHC marschiert und so, passt mal auf, die Burschen da vom Stammtisch sagen, sollte es haut nicht hie, heit haut sie. Wäre immer noch meine Theorie, aber wir wissen es nicht.
Reden wir es uns
Solange
einfach
uns keiner
ein.
das Gegenteil beweist.
Eben, reden wir es uns doch einfach ein.
Aber bevor wir jetzt, dann schließen wir auch diese Zahlenjonglage ab.
Darf ich noch eins, darf, nur um das nochmal hier die Zahl. Vom Punktekoeffizienten her ist es die beste Münchner Leistung in der deutschen Eishockeyliga, weil die Barons haben wir auch schon überholt aus der Saison 2001, 2002. Nur um
Stark.
hier nochmal auf, wie heißt das immer, den Münchner Eishockeyplaneten zurückzukommen und so.
Der Münchner Eishockey-Planet, ganz genau.
Ja, hier, du weißt schon was. Also.
Ja, dann noch zwei Sachen. Erstmal, München hat den 250. DEL-Heimsieg, glaube ich, war es sogar, oder war es nur der 250.? Nee, 250. Heimsieg. Oder war es nur der 250. DEL-Sieg
Ein
gefeiert?
bisschen wenig.
Ja, für ein bisschen wenig. Dann, es wurde der 250. Heimsieg, glaube ich, war es. Und 250. DEL-Einsatz für Trevor Parks. Der übrigens auch ganz, ganz kurz jetzt vor seinem Rekord steht, ne?
Ja,
Im
also
Münchner
Michi
Torrekord.
Wolf darf jetzt dann bald die Krone abgeben.
Schon bemerkenswert. Der kommt auch langsam genau pünktlich jetzt in Fahrt.
Ja, auch so eine Geschichte. Da haben wir, mit wem habe ich, ich weiß gar nicht mal, mit wem ich gesprochen habe, ich habe gesagt, der muss jetzt nochmal explodieren. Und genau dann macht er in dem Spiel zwei Tore. Also, vielleicht hat der Sevi recht und wir müssen über ein paar Sachen schimpfen und dann funktionieren die extra gut. Chancenauswertung zum Beispiel, darüber könnte man auch schimpfen.
Ja.
Dieser Haukeland hat vielleicht genervt.
Was ein großes Kompliment ist, und man muss auch sagen,
Ja.
einmal mehr beim Shake Hands, Da ist ein sehr, sehr gutes Verhältnis da. Also Henrik Haukeland hat da einen, hat da wirklich Eindruck in München hinterlassen und das sind nichts mehr als Respektsbekundungen da. Also das ist schon bemerkenswert.
Aber eins möchte ich jetzt doch sagen.
Dann sage es.
Also er hat ja in dem Spiel hat er überragend gehalten, der Henrik Haukeland. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen und er hält eigentlich die ganze Saison schon überragend. Und trotzdem hat ja auch, gibt es auch Stimmen, die sagen, ja, aber der zum entscheidenden Tor, da rutscht ihm halt der Puck so ein bisschen durch. Und da gab es dann tatsächlich Diskussionen von so manchen Düsseldorfer. Und ich habe mir dann überlegt, aber ganz ehrlich, auf der anderen Seite wären wir ja nicht besser in München. Mhm. Weil wenn Danny so ein Spiel macht und ihm rutscht so ein Puck durch, ist auch wieder Katastrophe. Also ja. Eishockey-Fans sind sich manchmal doch ähnlicher als oder sind sich doch manchmal sehr ähnlich. Aber brauchen wir nicht diskutieren. Also Torhüterleistung war auf beiden Seiten beim Düsseldorf-Spiel stark.
Yes, deswegen gab es ja auch nur 3 Tore. So, und jetzt widmen wir uns in dieser Diskussionsrunde, an diesem Stammtisch, dem Thema, das, wie gesagt, für ordentlich Wellen gesorgt hat, im Alpen-Eishockey-Raum, möchte ich jetzt mal sagen. Lasst es uns einfach mal so ein bisschen chronologisch angehen, denn ich sag mal so, die erste Meldung, die wir vernommen haben, die war ja eher so, hoppala, wo kommt das denn her? Das macht doch jetzt überhaupt keinen Sinn. Und da reden wir über eine Meldung von Watson.ch, also vom Portal Watson aus der Schweiz. Dort gibt es vom Autoren Klaus Zaug, den Eismeister Zaug, das ist eine Kolumne, einen Text mit der Überschrift, der nächste Akt im endlosen SCB-Trainertheater hat begonnen. Das klingt jetzt erstmal unspektakulär, wir wissen aber, Toni Söderholm ist der Trainer beim SC Bern. Und der Teaser zügelt SCB-Trainer Toni Söderholm Ende Saison vorzeitig von Bern nach München. Dieses hochbrisante Gerücht wird von SCB-Manager Reto Raffrainer bestätigt. Das ist natürlich ein bisschen blöd formuliert, weil dieses Gerücht, ein Gerücht kann, also da ist nicht nichts bestätigt, sondern dieses Gerücht gibt es. Aber es heißt nicht, dass das, was dahinter steckt, richtig ist. So. Erstmal rein von der Wortglauberei. Mich würde interessieren, erster Gedanke von euch dreien, als ihr das gelesen habt.
Wir haben keinen Platz, wo wollen wir denn den hinstecken? Also.
Ganz ehrlich, die erste Frage, also, die ich mir stelle, und die mag jetzt blöd sein, aber wie ist denn das Medium Watson CH einzuschätzen?
Also Watson oder in diesem Fall der Autor Klaus Zaug ist sehr, sehr lange dabei und gilt als eigentlich ganz gut vernetzt.
Würde ich auch so behaupten, auf jeden Fall, ja.
Also wie gesagt,
jetzt muss man natürlich kurz zur Einordnung noch, weil das vielleicht der ein oder andere nicht weiß, aber der SC Bern hat in Bern oder im Großraum Bern so die Aufmerksamkeitsspanne wie in der Fußball-Bundesliga der FC Bayern. Also das ist schon, da ist medialer Druck auf dem Köcher.
Ja, und läuft aber seinem Anspruch so hinterher wie in der Bundesliga der FC Schalke.
Wow. Gut, aber ich habe dich unterbrochen, Sebi.
Nein, nein, ist gut. Ich war jetzt gerade im Überlegen, ob ich noch einen anderen Kommentar für euch zwei noch. Aber gut, mit Anspruch hinterherlaufen und denke ich, da kann man auch
nicht. Ja, ja, man könnte auch mal Verbindungen mit der Schweiz tatsächlich momentan bringen. Aber nein, wir sind ein Eishockey-Podcast.
Ja, wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt habe ich mir schon überlegt, ja, okay, also grundsätzlich weiß man ja, dass, ich sage jetzt mal, das Red Bull-Netzwerk oder Christian Winkler oder wie man es auch immer machen lässt, verdiente Leute nicht fallen lässt und die immer wieder irgendwo ist halt so einen Platz kriegen oder eine Chance kriegen, wenn es irgendwo nicht funktioniert hat. So. Darf man auch mal sagen, weil so oft wie man über das ist alles Geschäft und das ist alles Ding, ist das vielleicht auch einer der menschlichen Punkte, die man dem Red Bull Konsortium mal zugutehalten kann. Von dem her hätte es mich jetzt nicht wirklich überrascht, wenn es jetzt irgendwann heißen würde, von wegen, okay, Bernd sagt, das hat trotzdem nicht funktioniert, da geht Toni Söderholm braucht man das. Aber dann haben wir halt auch trotzdem diese Monarchie, in die wir uns so rein gelebt haben in der Trainerfrage über die letzten Jahre, weil sie auch nie irgendwo dementiert worden ist. Und da ist halt dann auch ganz einfach die Sage, Don Jackson thront über allem und Matt McIlwain ist der Kronprinz. Fertig. Und solange Don Jackson nicht weg ist, war eigentlich immer klar, McIlwain noch in Salzburg und irgendwann wird er ihn beerben. So. Und dann bist halt am Anfang zum Überlegen. Ja, was heißt das jetzt? Wenn Söderholm zurückkommt, muss er irgendwo Platz frei werden. Nach Garmisch geht er nicht wieder.
Ja, nicht mehr. Würde ich jetzt auch nicht so behaupten. Matthias, was war dein erster Gedanke nach dieser Meldung?
Also, ich habe es auch gelesen bei Twitter. Ich konnte es halt nur ganz schwer einschätzen, weil ich ja mitbekommen habe, wie viel momentan beim SC Bern diskutiert wird. Und wenn es sportlich nicht läuft, dann stellt man halt immer sehr vieles sehr schnell in Frage. Und genauso war es dann war mein Eindruck dann auch, als ich das mit Toni Söderholm gelesen habe. Und ja, was halt die Tage danach gemeldet wurde, hat mich aber dann eher bestätigt, dass es vielleicht doch stimmen kann. Also hundertprozentig würde ich es nicht unterschreiben, aber es ist durchaus möglich. Auf jeden Fall mehr möglich wie nicht möglich, würde ich jetzt mittlerweile behaupten, ja, nach ein paar Tagen.
Wenn wir chronologisch weitergehen, am nächsten Tag hat Blick.ch, also auch ein großes Medium in der Schweiz, dann ist diesem Thema auch ein bisschen nachgegangen. Und ich sag mal so, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass Bern das dann dementiert. Also damit musste man ja ehrlicherweise auch rechnen. Und Berns, der CEO, Reto Raffrainer, hat zu Blick gesagt, das Gerücht ist schon etwa 3 Wochen alt. Sportchef Andrew Abbott, den wir in München ja auch noch kennen, und Toni Söderholm tauschen sich täglich aus. Sie haben auch darüber gesprochen, es ist nichts dran. Ob es eine Ausstiegsklausel gibt im Vertrag, wollte Raffrainer natürlich nicht sagen. Das wundert mich jetzt auch nicht oder das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Aber jetzt ist es halt so, und das hast du schon angesprochen, Matthias, oder wir haben es gerade schon angesprochen, beim SC Bern läuft es nicht so richtig. Platz 10, nur 2 Siege aus den letzten 10 Spielen, ist jetzt nicht der Anspruch eines SC Bern, der zuschauerstärkste Verein Europas ist. Und ich sag mal so, da kann es schon so sein, dass man am Ende der Saison sagt, ne, hat wohl doch nicht funktioniert. Aber dass man vielleicht für den Status quo sagt, momentan ist das kein Thema und da ist jetzt nichts dran, wundert mich nicht.
Man wollte gerade sagen, ich weiß nicht genau, wie weit die in der Schweiz sind von der Saison her, aber die werden auch kurz vor die Playoffs stehen, schätze ich mal. Was sollen die denn sonst sagen, wenn es nicht läuft? Kein Verein würde jetzt kurz vor den Playoffs, kurz vor der heißen Phase sagen, mit dem Trainer geht es nach der Saison nicht weiter.
Ganz genau. Das
ist jetzt also meine Einschätzung.
Ja. Und wenn man jetzt mal ganz kurz, weil du gerade sagst, wie weit sie in der Schweiz sind, die National League hat, also der SC Bern hat 50 Spiele bereits absolviert in einer 14er Liga. Ja. Also 50 Spiele sind absolviert in einer 14er Liga. Also und das heißt, es sind noch genau 2 Spiele und der SC Bern liegt auf Platz 10. Genau, und muss aber auf Platz 10 kommen, um in die Pre-Playoffs zu kommen.
Ja. Und ich sage jetzt mal so, falsch beraten, wenn Sie es jetzt sagen würden, ja, es kann schon sein. Ja.
Und wenn wir jetzt mal gucken, punktemäßig schaut das nämlich auch gar nicht mal so extrem nice aus. Platz 8 Lausanne 68, Platz 9 Kloten 68, Platz 10 Bern 68, Platz 11 Lugano 68. Alle punktgleich.
Klingt spannend.
Und rein theoretisch kann Ambry Piotta hinten noch nachkommen, die haben allerdings ein Spiel weniger und haben 63. Also, wie gesagt, das da hinten, also Bern ist momentan gut beraten, jegliche Baustelle oder jegliches Feuer da sofort irgendwie zu löschen. Gut, dann hatten wir also, das war der Status quo, wo man sich jetzt aus rein Münchner Sicht erstmal sagt, ja, da ist aber Don Jackson immer noch und es gibt Matt McIlwain, der Kronprinz, haben wir gerade so gesagt. Und jetzt muss man ehrlicherweise auch sagen, dass wir natürlich schon auch mit einem Auge so ein bisschen nach Salzburg gucken. Und was macht Matt McIlwain da? Er hat einen großen Impact beim EHC damals gehabt. Er war unter anderem auch im Trainerteam bei Olympia 2018. Also er hat ja das Renommee und hat sich weiterentwickelt. Es ist aber auch klar, er ist mit Salzburg Meister geworden. Und dass der irgendwann sagt, ich möchte auch für mich den nächsten Step irgendwann machen, ist auch klar. Und ich glaube, Egel, wir haben uns erst vor gar nicht mal so langer Zeit mal so ein bisschen unterhalten, von wegen, also ewig lang wird er nicht warten. Oder er wird nicht darauf warten, also irgendwann, wenn eine Option kommt, dann wird er zumindest drüber nachdenken.
Nee. Ganz ehrlich, also wenn du mit dem Team, wo du bist, im Prinzip fast alles erreicht hast, was du da so erreichen kannst, jetzt da schon ein paar Jahre bist und ja, du wirst als der potenzielle Nachfolger oder als der ernannte Nachfolger von Don Jackson stehst du immer im Raum, aber du weißt nie, wann es soweit ist, weil der Don offensichtlich ja noch ganz viel Bock hat und ja auch erfolgreich immer noch das an der Bande macht. Und dass du dann irgendwann mal ins Überlegen kommst und sagst, so, jetzt muss ich für mich den nächsten Karriereschritt gehen, ist eigentlich klar. Ich glaube, so verbunden, ich bin mir sicher, dass Matt der Organisation sehr verbunden ist, aber so verbunden kannst du gar nicht sein, dass du ewig dein eigenes Ding dann auch hinten anstellst. Also, und ich glaube auch, also man muss es ja auch mal so sehen, selbst wenn jetzt einer sagt, wie der Matt, so, und jetzt gehe ich da mal diesen Schritt und gehe nach Nordamerika, heißt es, glaube ich, bei Red Bull jetzt nicht, dass die Tür dann zu ist für den Rückweg. Von daher, also ist schon eine naheliegende Entscheidung, glaube ich, aus seiner Sicht.
So, und dann kam der Freitag. Also wir reden jetzt hier, also auch dieses Dementi von Seiten des SC Bern kam, jetzt lass mir ganz kurz gucken, kam am Freitag. Und das kam tagsüber. Und am Abend ploppt dann eine Nachricht auf, und da schaue ich jetzt den lieben Matthias an, dass sich da in Salzburg auch was tut. Und nimm uns mal mit. Also du hast ja gerade gesagt, du hast das in Bern gehört, und wir haben tatsächlich tagsüber sogar nochmal Kontakt gehabt, wir beide.
Ja, stimmt.
Und dann ploppt das auf. Und jetzt würde ich mal interessieren, wie war dieser Freitag und was ist da in dir vorgegangen und wie kam es dazu? Denn es kam die Meldung, dass Matt McIlvain den EC Red Bull Salzburg verlassen wird nach dem Saisonende.
Also die Meldung kam, glaube ich, sogar schon am Mittwochabend, am Donnerstagabend, wenn mich alles täuscht. Kurz vor, ich kann mich erinnern, es war Donnerstag, kurz vor dem Europa-League-Spiel zwischen Rom und Salzburg beim Fußball. Und das war dann doch relativ überraschend, wenn man zurückblickt, wie Matt McIlvain zuletzt über seine Arbeit in Salzburg und über sein Familienleben in Salzburg gesprochen hat. So, ein Tag später war dann Spieltag am Freitag gegen Wien. Spiel war eher so mau, sage ich einmal. Das Thema Nummer eins war absolut dieses Thema rund um McIlvain. Und natürlich haben wir Medienvertreter dann nach dem Spiel uns nicht gescheut und haben ihn mit dieser Thematik konfrontiert. Er hat es weggelächelt und meinte, ja, wo er dieses Jahr schon überall Trainer gewesen sein soll oder werden soll, das ist Kloten, das ist München, das ist die deutsche Nationalmannschaft, das sind alles Gerüchte und das stimmt überhaupt nicht. So, jetzt gab es auch schon Meldungen über einen möglichen Nachfolger aus Wien. Der hat die gleichen Fragen gestellt bekommen, der hat auch sofort gesagt, dass das nicht stimmt. Und ein Spieler, der Stürmer von den Salzburgern, Ali Vukovic, der wurde dann auch gefragt, wie hat denn die Mannschaft den Abgang oder die Meldung, dass Matt McIlvain geht, aufgenommen? Er war scheinbar nicht gebrieft und hat gesagt, ja, er war offen und ehrlich, die Mannschaft hat es dann auch dementsprechend gut aufgenommen. Und dann, zack, hat der Pressesprecher dazwischen gehauen und hat gesagt, kein Kommentar bis zu den Playoffs. Ergo, es ist fix, es ist durch. McIlvain wird die Organisation zu 110% verlassen. Aber natürlich eine Wahnsinnsgeschichte.
Natürlich, und ganz ehrlich, das sind ja auch die Momente im Leben eines Sportjournalisten, wo man sagt, danke, dass mal die Maschinerie nicht komplett geölt ist, sondern das ja, dann also eben.
Ihr könnt euch echt nicht vorstellen, boah, was da für eine Stille dann plötzlich in dem Raum war. Der Spieler wurde immer kleiner.
Der Albtraum jedes Pressesprechers.
Unfassbar, wirklich. Also ich habe sowas noch nie erlebt und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder, boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sowas nochmal erlebe. Ehrlich.
Das sind Momente, die prägen sich ein. Also, ja. Aber Dementsprechend können wir jetzt einfach mal, können wir wirklich davon ausgehen, dass das so kommen wird. Und du hast es vorhin angesprochen. Ja. Es ist, als allererste hatten es ja die Salzburger Nachrichten gemeldet, aber wenn du, korrigiere mich gerne, aber Salzburg24.at und Salzburger Nachrichten, die sind eng verbandelt.
Ja, ja.
Igel möchtest du auch noch.
Was möchte denn
der Igel? Es könnte sein und wir sind uns sehr sicher, ja, also.
Was möchte ich noch?
Ob du auch noch zur Trainerfrage was, der Salzburger, oder du wirkst gerade abwesend.
Die Kiste ist doch durch, also ehrlich.
Ja. Gut. Also ich kann es aber auch irgendwie, also wenn ich ehrlich bin, ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und irgendwie spricht ja auch alles dafür, dass in München sich nicht viel tut hinter der Bande. Und ihr habt es ja vorher schon richtig angesprochen, er wird nicht ewig warten. Und ich habe Matt so kennengelernt, dass er ein Mensch ist, der ganz viel Wert auf Familie setzt auch. Er hat eine kleine Tochter oder zwei sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Die eine geht in den Kindergarten, die eine ist noch ganz klein. Und wenn du einen Schritt machst, dann ja wahrscheinlich jetzt, so wenn man das jetzt auch familiär sieht, würde ich jetzt behaupten. Anstatt dass man noch ein paar Jahre wartet und spekuliert und dann wird es vielleicht doch nichts. Also ich glaube, das ist auch ein Schritt für die Familie und mit der Familie.
Auf jeden Fall. Ja. Auf alle Fälle, es sieht so aus, Matt McIlvaine wird wohl, ich sag das wohl jetzt mal in Klammern noch, den EC Red Bull Salzburg verlassen, damit auch die Red Bull Eishockey-Organisation verlassen. Ziel soll das Farmteam der Anaheim Ducks sein, das in der AHL spielt, die San Diego Gulls. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, da haben wir heute nochmal nachgelesen. Da gibt es wohl auch den ein oder anderen, den Matt McIlvaine zumindest flüchtig schon kennt. Also die Verbindung ist jetzt auch nicht so extrem unwahrscheinlich. Und er hat nie ein Hehl draus gemacht, dass er nach Nordamerika in seine Heimat irgendwann zurück möchte, dass er dort auch mal trainieren möchte. Und ganz ehrlich, wenn da ein Anruf kommt und die Gesamtsituation, die wir jetzt hier gerade umrissen haben, die macht ja auch dann irgendwo Sinn. Also Chancen müssen auch mal ergriffen werden. Und ich denke, in Salzburg, zumindest der Eindruck, den ich jetzt hier aus München habe, korrigiere mich gerne, Matthias, aber er hat da einen Footprint hinterlassen, er hat den Titel geholt, er hat sich weiterentwickelt. Er ist ja aus der Trainerschule von Don Jackson so ein bisschen rausgetreten. Er hat unter ihm gelernt. Er war in München schon für die Special Teams zuständig. Das war ja auch etwas, was uns aufgefallen ist, dass es eine eigene Handschrift war. Und wir haben auch damals, als der Wechsel nach Salzburg bekannt geworden ist, gesagt, das ist eigentlich die perfekte Chance. Das, was er gelernt hat, den nennen wir es mal Red Bull Hockey Stil, vielleicht nochmal bei einem eigenen Team weiterzuentwickeln. Das Gefühl hatten wir schon so ein bisschen, zumindest aus der Ferne. Oder wie siehst du das, Matthias?
Ja. Ich sehe es genauso. Also die Liga in Österreich ist natürlich ganz klar auch die perfekte Liga, um das, was man in der DEL gelernt hat, als Co-Trainer, als Head Coach eben selbst zu versuchen, umzusetzen und dann auch zu wachsen für mehr. Auf jeden Fall.
Aber ganz ehrlich, der geht ja nicht darüber, um jetzt lang AHL-Trainer zu sein. Der geht darüber, weil er die Option haben will, NHL-Trainer zu werden. Also ich glaube nicht, dass es jetzt daran liegt, dass die AHL in seiner Heimat ist und er sagt, jo, toll, ich kann zu Hause Trainer sein, sondern das Ziel ist schon die NHL. Ich glaube, nur wegen der AHL würde die Organisation nicht verlassen.
Nein, also das ist ja auch vollkommen klar. Ich sag mal, wenn du eine Cheftrainerposition, ich sag mal, in der zweiten Amerika-Liga übernehmen kannst und bist in einer Organisation, die jetzt vielleicht nicht jedes Jahr um den Stanley Cup mitspielt. Wenn du da im Farmteam gute Arbeit leistest, dann wird das gesehen. Im besten Fall wäre der nächste Step, dass du Co-Trainer wirst in der NHL-Organisation. Und dein nächster Step wäre, wenn du dich da gut profilierst, dass du dann noch den einen Step nach vorne machst. Ist ja vollkommen klar. Und wenn sich die Option ergibt, ich meine, Matt McIlvaine ist 37, das ist wahrlich jetzt kein Alter, da spielen andere noch. Muss man vielleicht auch nochmal rekapitulieren. Also Matt McIlvaine musste zwangsweise seine aktive Karriere beenden wegen einer Verletzung, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Deswegen hat er die Trainerkarriere eingeschlagen. Und wenn du jetzt mit 37 die Chance hast, in Nordamerika in der zweiten Liga zu trainieren, um dich vielleicht für Höheres zu empfehlen, nachdem du schon als Cheftrainer nationaler Meister geworden bist und als Co-Trainer deutscher Meister und Olympiasilber geholt hast, dann ist das nachvollziehbar. Und das, da kann und wird ihm niemand böse sein. Vor allem nicht ein Don Jackson oder auch ein Christian Winkler nicht, der natürlich auch am Freitag auf das Thema angesprochen wurde. Und ja, natürlich sagt Red Bull oder in dem Fall Christian Winkler als Managing Director Sport von Red Bull Eishockey, zu sowas äußern wir uns nicht. Ist ja auch klar. Also, aber nochmal, ich bin der 110%igen Überzeugung, dass in der gesamten Organisation Punkt A, ihm niemand böse ist, wenn er diese Chance ergreift, und Punkt B, dass für einen Matt McIlvain im Red Bull Eishockey-Kosmos immer eine Tür offen ist.
So ist es auf jeden Fall.
Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern, wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt,
dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau, nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beinhaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor auf die Rasur. Dann gibt's das Crop Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über 3 Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du 3 Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Ne? Also ihr bekommt noch 6 Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Onlineshop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der Packmas 21, ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch versandkostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up to date ist, was die Lage, sage ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genau so ist es. Also, Packmas 21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped. Das bringt uns jetzt aber auch zu dem Punkt. Und jetzt betreten wir natürlich so in Anführungszeichen ein bisschen dünnes Eis. Aber Matthias,
als geht es jetzt um das andere Farmteam der LA Kings?
Nein, noch nicht.
Weil da könnte es ja auch sein, dass die einen neuen Trainer brauchen.
Ja, das habe ich auch gehört.
Ja, das wäre jetzt der übernächste Schritt.
Weil ein anderes Farmteam, also so eine Geflügelfarm, vielleicht auch einen Trainer wechselt. Und
das will man wollen wir noch ganz kurz erstmal hier bei uns bleiben.
Könnte Unruhe reinbringen, weißt du?
Weiß ich nicht, so spannend war das Trainerkarussell in der DEL die letzten Jahre noch nie. Oder dass wir uns so viel damit hätten beschäftigen können, wo denn überall ein Trainer gesucht wird und wer denn frei wird und keine Ahnung.
Ja, nein, aber lass uns mal noch mal im Münchner Eishockey-Kosmos bleiben, weil damit ist natürlich die Vakanz des potenziellen Dolan-John-Jackson-Nachfolgers erstmal weg. Das macht natürlich es sinnvoll, über Toni Söderholm nachzudenken. Und Matthias, wir haben am Freitag ja direkt, nachdem diese Puzzlestücke auf dem Markt waren, uns ja natürlich ausgetauscht. Ja. Und wir waren uns, glaube ich, einig, dass jetzt der Gedanke, dass zum Beispiel, also wie gesagt, das ist jetzt reine Spekulation und wenn wir beide jetzt im Red Bull Hockey Kosmos etwas zu melden hätten, wenn man jetzt die Chance hat, einen Toni Söderholm in die Organisation wieder zurückzuholen, der ja, und die meisten werden es auch wissen, mit dem EHC Red Bull München Meister als Spieler 2016 geworden ist, dann in den Coaching-Staff aufgerückt ist, dann den SC Rissersee als Kooperationspartner, als Cheftrainer übernommen hat und von dort ja den Sprung zum Nationaltrainer geschafft hat. Die Verbindung ist immer da gewesen. Dann wäre es doch jetzt eine gut mögliche Option zu sagen, hey, Toni, komm zu uns zurück und übernimm vielleicht erstmal Salzburg.
Bin ich, also zuerst, wo du mir das geschrieben hast, dachte ich, puh, sehr vakant, aber je länger ich darüber nachdenke oder nachgedacht habe, also eigentlich liegt es ja auf der Hand. Nur ob es wirklich.
Und nein, liegt es nicht.
Heißt es dann, dass Wien seinen Trainer behalten darf?
es liegt doch. Da steige ich ein und dann bin ich wieder bei meinem Punkt und zwar beim anderen Farmteam der LA Kings und dass da ein Trainer frei wird. Weil wir haben nämlich noch einen Trainer, der jetzt schon ein paar Jahre hinter Don Jackson steht und eigentlich auch bereit wäre, eigene Mannschaft zu trainieren, und zwar Steve Walker.
Der holt dann bei den Eisbären.
Der hätte sich nämlich mittlerweile auch schon sehr verdient, ein eigenes Team zu coachen.
Also, deine Theorie, Steve Walker zu den Eisbären Berlin.
Und Toni als neuer Co-Trainer vom Don hier.
Also von der Theorie, ich habe andere Sachen gehört über Steve Walker, wo er hingehen soll, konnte dazu aber sonst nichts finden. Deswegen sage ich das jetzt auch nicht nochmal. Aber Ich meine, Steve Walker und die Eisbären Berlin, das ist ja eine gemeinsame, also ich meine, da woanders würde er noch besser reinpassen. Das ist ja so eine Geschichte fast schon wie groß mit Mannheim damals. Du hast so einen Spieler, der alles erreicht hat mit der Mannschaft und dort ein Riesenstanding hat und dann eventuell vielleicht, also
jetzt, wo ich den Namen reingeworfen habe, der wäre ja theoretisch auch wieder auf dem Trainermarkt, ne?
Und vielleicht nach der grausamen Saison der absolut Richtige in Berlin, um wieder ein bisschen Aufbruchstimmung zu kreieren.
Und ich sag mal so, also dass Toni Söderholm, nachdem er Cheftrainer geworden ist, nachdem er deutscher Bundestrainer geworden ist und jetzt Cheftrainer des SC Bern ist, einem der trotz aller Krisen immer noch einen der größten Eishockeyvereine Europas, dass der eigentlich nur noch Cheftrainer sein möchte, ist, glaube ich, klar. Aber wenn es einen Cheftrainer gibt, unter dem er nochmal Co-Trainer sein würde, dann wäre es wohl Don Jackson. In welcher Formation auch immer. Und jetzt muss man dazu sagen, und das ist ein offenes Geheimnis, Don Jackson bestimmt selbst, wann er die Trainerbank in München verlässt. Und es wäre natürlich schon auch so eine Geschichte, so sein Nachfolger auch nochmal, meinetwegen über eine Übergangssaison nochmal heranzuziehen und dann quasi Staffelstab zu übergeben. Was auch immer wieder als Gedankenexperiment auftaucht, dass Don Jackson, ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass er ganz komplett aus dem Red Bull Eishockey-Kosmos irgendwann verschwinden wird. Der wird eher so eine, und es kam ja heute auch im Bericht der Eishockey-News nochmal raus, um das wirklich auch sauber zu zitieren, dass er irgendwann eine Art Supervisor Red Bull Eishockey sein könnte. Vielleicht auch eine Art Sprachrohr und Auge in Nordamerika, wenn es denn für ihn irgendwann zurückgeht. Jetzt muss man aber auch ganz deutlich sagen, es gibt momentan so gut wie keinen Anzeichen, dass Don Jackson nächstes Jahr nicht Trainer in München sein sollte. Weil es gibt für mich immer noch zwei Sachen, die Don Jackson haben möchte. Erstmal wird er sich doch nicht nehmen lassen, nicht nochmal eine Saison im SAP-Garten zu haben. Und die zweite ist, nochmal den Angriff auf den CHL-Titel zu starten.
Boah, da muss aber. Also beim ersten bin ich bei dir. Beim zweiten, da finde ich, hat die Saison schon gezeigt, da muss schon viel passieren.
Bin ich auch bei dir. Also.
Ich bin jetzt mal ganz gemein und grätsch im Kopfkino nochmal dazwischen. Ich habe in so einem komischen Podcast irgendwo gehört, dass darüber gesprochen wird, dass beim SC Bern, beim größten Club Europas, eine Trainerstelle vakant sein könnte.
Oh nee.
Also wenn das glaube ich jetzt wirklich nicht. Da glaube ich noch eher, dass Don Jackson seiner alten Liebe den Eisbären nochmal hilft.
Ja, also eher das. Aber Don Jackson, ganz ehrlich, das Wichtigste ist, der hat doch Spaß an dem, was er tut. Und solange daran Spaß hat, wird er auch nicht aufhören. Also die beiden Faktoren, ich habe Spaß und ich bin erfolgreich damit. Aber wenn der Toni sich das wirklich antut und sagt, antut in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, wenn der Toni tatsächlich bereit wäre, nochmal als Co-Trainer zu fungieren, also da gibt es sicher deutlich schlechtere Wahlen, und kann dann Dominik gleich mitbringen, bitte.
Sagen wir mal so, die Nummer 21 in München ist immer noch frei. Mhm. Grüße an Dominik Kahun, einer der unserer ersten Gäste hier übrigens am Stammtisch, glaube ich, Folge 12 war es.
Ja.
wenn man nochmal reinhören möchte. Gott, ist das schon wieder lang her. Merkt mir erst, wie lange es uns gibt. Also, es ist schon bemerkenswert. Also, das, was Sebi gerade gesagt hat, dieses Trainerkarussell. Also, wenn da ein Dominostein fällt, dann tun sich plötzlich Dinge auf. Und Mitte letzter Woche oder Ende letzter Woche, als das Söderholm-Gerücht aufgekommen ist, dachte ich noch, ja, Gerüchte. Aber jetzt, wenn man sich halt dieses gesamte Bild, über das wir jetzt hier sprechen, anguckt, erscheint so ziemlich viel bis alles möglich.
Ja.
Vielleicht nochmal mit dem Blick auf Salzburg. Welche Wellen hat es denn da geschlagen, Matthias? Dieses, weil wir, jetzt reden wir die ganze Zeit aus Münchner Sicht, aber es geht ja um Red Bull Eishockey im größeren Sinne.
Ja, also ich glaube, die McIlvain, also dass McIlvain geht, das hat auf jeden Fall eingeschlagen. Damit hat nicht jeder sofort gerechnet oder eigentlich gar keiner wirklich gerechnet. Ich habe mich auch mit vielen Journalisten, die jede Woche vor Ort sind in Salzburg, unterhalten. Und bis auf einen, der von der SN, hat keiner wirklich gewusst oder auch keiner damit gerechnet, weil es eben im Winter noch immer danach aussah, wie, er hat es auch selber gesagt, wie wohl er sich fühlt und ja, dass er auf jeden Fall die Zukunft hier haben möchte und die Familie fühlt sich wohl. Dann gab es ja die Gerüchte um diesen Trainer aus Wien, diesen Dave Barr. Das kann sich eigentlich keiner so wirklich vorstellen, und ob da wirklich was dran ist. Wir haben ihn natürlich auch mit Fragen konfrontiert, er hat sofort verneint. Klang halt aber irgendwie so, wir wissen es alle, wir sind jede Woche bei irgendeiner Pressekonferenz unterwegs, da ist oft auch mal ein bisschen, die sind alle gebrieft, die wissen ja, was auf sie zukommt, und sie lesen auch die Medien. Söderholm, dieses Gerücht, ich habe es dann auch diese Woche veröffentlicht, weil ich mich natürlich nicht nur mit dir, Florian, kurzgeschlossen habe. Da gab es jetzt Diskussionen darüber, oder ich wurde mal darauf angesprochen oder angerufen, aber so wirklich auf Diskussionen möchte sich niemand einlassen. Aber die Nachricht, dass McIlvain geht, die hat auf jeden Fall eingeschlagen. Das ist auf jeden Fall mal Fakt, ja.
Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz thematisiert. Was genau für einen Fußabdruck hat oder wird Matt McIlvain hinterlassen in Salzburg? Weil er war ja seit Sommer 2019 Cheftrainer dort.
Ja, also der Fußabdruck, den er hinterlässt, ist auf jeden Fall, dass er einfach vom Typ her absolut sympathisch ist, total authentisch, sehr jung, viele junge Spieler mit eingebaut hat. Natürlich auch in einer Zeit, wo immer viele Profis oder viele gestandene Spieler gefehlt haben aufgrund diverser Verletzungen oder die Corona-Pandemie. Er hat auf jeden Fall auch die Meisterschaft nach vielen Jahren wieder nach Salzburg geholt, und das ist ja nicht anders wie in München. Du musst eigentlich jedes Jahr Meister werden oder du bist jedes Jahr der Top-Favorit. Diesen Fußabdruck hat er auf jeden Fall hinterlassen, und wenn man das jetzt paart mit dem Menschlichen von Matt, dann wird es auf jeden Fall für den Nachkömmling sehr schwer werden. Kann man auf jeden Fall sagen. Da weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Toni Söderholm ist ja ein klassischer Skandinave, oder? Vom Typ her, ich glaube, der könnte es sogar vielleicht dann vom Typ her am Anfang ein bisschen schwer haben, aber gut, das braucht immer seine Zeit, glaube ich, nach so vielen Jahren.
Wobei man sagen muss, Toni Söderholm, wie wir ihn auch erlebt haben, ja, er ist ein bedächtig wirkender Skandinavier, sehr ruhig, aber auf einer menschlichen Ebene extrem warmherzig. Das muss man, glaube ich, auch ganz deutlich herausstellen. Also schon einer, der dich mit seiner Art schon auch in den Bann ziehen kann. Weil klar, er ist ruhig, er ist analytisch, aber es ist schon einer, der sich in den letzten Jahren eine unfassbare Entwicklung gemacht hat. Und ich meine, wenn man jetzt mal zurücküberlegt, er war eine der Säulen in der Meistermannschaft des ERC in der Saison 15-16. Der kam im Sommer 2015 als erfahrener Skandinavier. Ganz ehrlich, viele wussten jetzt nicht genau, was kommt da. Und es war aber klar, es hat sich relativ schnell rausgestellt, der kann eine richtig wichtige Säule in diesem Team werden. Dann holt er den Titel.
Ja.
Und ich glaube, Christian Winkler hat sogar in unserer Jubiläumsfolge erzählt, nach der Saison ging es halt um die Vertragsgespräche. Und dann wurde quasi gesagt, du Toni, als Spieler machen wir jetzt eher nicht weiter. Aber wie schaut es als Co-Trainer aus? Und ich sag mal so, Toni Söderholm war laut Hörensagen, nennen wir es mal, nicht ganz so begeistert von der Idee. Und nach ein paar Tagen kam er wieder, und dann kam sein zweites Gespräch, und er hat quasi schon einen Coaching-Plan gehabt.
Cool, ist aber schon dabei gehabt wahrscheinlich.
Also ich glaube, das muss wohl eine, laut Hören sagen, muss es eine Präsentation vom Feinsten gewesen sein. Ja. Also so viel dazu. Ich glaube, das spiegelt sehr, sehr viel wider.
Ja, und ich habe die Woche auch eben den engen Kontakt zu Christian Winkler auch thematisiert in meinem Artikel. Und ich glaube, dass da einfach vieles dann auch zusammenpassen würde und irgendwie würde das dann wieder gut zusammenfinden, sage ich mal. Also.
Und Toni Söderholm kann das Konzept, also dieses Pierre-Paché, Don Jackson-Konzept, das man so in die Organisation reingetragen hat, perfekt. Also.
Das Ding ist halt, du sagst es, er kann es perfekt. Du hast halt bei solchen Clubs wie Salzburg oder München nicht viel Zeit, du musst sofort liefern. Ja. Da jetzt auf irgendein Experiment und mal schauen, vielleicht irgendeinen aus Übersee holen, mal gucken, wie es läuft. Ich glaube, die Zeit, die hat man nicht, die will man auch gar nicht haben und die nimmt man sich dann schlussendlich nicht. Und deswegen wäre der Schritt mit Söderholm für mich logisch, aber irgendwie auch, wäre schon verrückt auf jeden Fall.
Dann halten wir nochmal fest. Aus Bern gibt es diese Gerüchte, dass Toni Söderholm Bern verlässt und Richtung München geht. Es ist, ja?
Ich habe die Woche sogar noch mit einem Journalisten in der Schweiz telefoniert, letzte Woche, oder letzte Woche, am Samstag eher, der jedes Wochenende eben in Bern sitzt und zuschaut und der hatte eben auch den Eindruck, dass es mit ihm vielleicht nicht weitergehen kann, weil sich die Mannschaft mit ihm spielerisch einfach überhaupt nicht entwickelt hat oder überhaupt nicht verbessert hat. Mhm. Das Problem ist angeblich, ob es stimmt, ich weiß es nicht, ich sitze ja hier, aber angeblich auch innerhalb der Mannschaft schon Worte gegeben haben, die das eben bestätigt haben, dass die keine Entwicklung, keinen Gameplan haben, einfach keine Entwicklung unter ihm sehen. Ja.
Dann halten wir fest, es gibt heiße Gerüchte in Bern, dass Toni Söderholm den SCB verlässt in Richtung München, / Red Bull Eishockey. Wir können es als Fakt ansehen, dass Matt McIlvain die Red Bull-Organisation in Richtung Nordamerika verlässt. Und wir halten fest, das Trainerkarussell und die Optionen innerhalb der DEL, da tut sich auch einiges. Und das, was wir jetzt gesagt haben, die Variationen Söderholm, wie könnte das im Red Bull-Kosmos aussehen? Das ist wirklich jetzt reine Spekulation, welche Optionen sich auftun. Das ist nochmal ganz klar zu sagen.
Bevor wir da jetzt denken, ich meine, es, wenn man über den Trainer und wer geht, dann reden wir normal über alle Co-Trainer. Was ist jetzt eigentlich mit Daniel Peterson? Weil ich meine, normalerweise, wenn der Haupttrainer geht, das immer, also wenigstens, dass wir einmal drüber gesprochen haben, es ist ja zu jedem Trainer noch ein Co-Trainer da. Und dann ist halt die Frage, wenn du halt dann hast, du hast Leute, wie wir gerade gesagt haben, die schon ewig in diesem Red Bull-Universum, Kosmos, wie es der Flo sagt, unterwegs sind und da was machen können. Wie schaut es denn da mit den Co-Trainern in Salzburg eigentlich so aus? Matthias, haben die nicht auch irgendwo mal so, dass man mal in der Hinterhand, wenn ich sage, die heben mal die Hand, wenn es darum geht, hier, weil es ist immer ganz schön, oder ich glaube, das ist auch das, was man uns aus Münchner oder aus Salzburger Sicht immer vorwirft, dass wir Münchner, wenn wir über das Red Bull-Konstrukt reden, auch immer nur die Münchner Seite im Blick haben. Aber auf der Salzburger Seite sind ja auch Co-Trainer da und die nicht erst seit kurzem.
Das stimmt. Also die Frage, was passiert mit Daniel Peterson, ist abberechtigt. Also was der plant, weiß ich nicht. Ich weiß, dass er schon 2-3 Mal als Head Coach ausgeholfen hat, als Matt McIlvain erkrankt war. Aber von denen hört man halt immer überhaupt nichts. Da hat man gar keinen Zugang. Die siehst du nur am Spieltag auf der Bank. Aber was die genau planen, ist richtig, richtig schwer. Da muss ich sagen, das kann ich gar nicht einschätzen. Also du meinst halt quasi, wenn jetzt McIlvain geht, oder er wird ja gehen, dass er nachrückt nach oben, meinst du?
Ja, genau. Also ich meine, es ist ja auf der Seite der Organisation sind ja auch Leute da, die das System kennen, die schon lange mit dem Team arbeiten und eventuell auch irgendwo auf eine Chance hoffen, sich hochzuarbeiten.
Ja, aber das bei der Personalie kann ich es überhaupt nicht einschätzen. Es gibt ja auch immer wieder welche, die sagen, hey, was ist eigentlich mit dem Trainer von den Juniors? Der ist schon ewig lang bei den Juniors, hat jedes Jahr Erfolg, kommt jetzt irgendwann auch schon ein Alter, wo man sagt, will der wirklich immer nur die Juniors trainieren? Aber bei dem hat man so einen Eindruck, dem taugt es, dass ich keinen Anzug anziehen muss, ja. Hm. Aber puh, ganz schwer. Also ich würde sagen, nachrücken, also der Nachfolger von McIlvain ist im Moment nicht im Verein. Sehe ich ihn auch gar nicht. Aber das ist eine Einschätzung, weil man die halt einfach überhaupt nicht so im Vordergrund hat.
Fakt ist, wir werden das ganz genau beobachten, was sich dort tut. Und ihr seht es ja oder hört es ja, der Draht nach Salzburg steht schon. Wir gucken da schon genau hin, was da passiert. Dann, wenn wir im Detail nichts mehr haben, würde ich auf die Shortcuts einbiegen, meine Guten. Wir sind eh auf der Zielgerade unseres Stammtisches heute. Ich würde beginnen, und das muss einfach auch sein. Ich ziehe alle Hüte vor Alexander Bartha für sein 1000. DEL-Spiel. Und auch wenn man im Vorfeld nicht gratuliert, aber in dem Fall, glaube ich, können wir es tun am Dienstag mit.
Ja, jetzt kommt's, der Egelmeier verdreht jetzt schon die Augen.
Ich höre schon wieder, kann ich nicht verstehen, Flo. Ich kann nicht, du bist ganz verrauscht gerade bei mir.
Ja, du kannst ja ganz kurz bei dir den Ton abdrehen. In den nächsten Tagen feiert dann auch Philipp Gugula seinen 1000. Einsatz in der deutschen Eishockey-Liga. Der Großteil des Packmas Stammtisches gratuliert dazu ganz herzlich. Egel, bist du wieder da?
Ja, jetzt verstehe ich dich wieder. War was?
Nee, du, alles gut. Dann wollen wir, gibt es eine nicht ganz so schöne Nachricht, das ist sehr, sehr schade. Tobi Wörle, den wir ja auch in München noch ganz gut kennen, der im November 2015 nach München gekommen ist und dann bis zum Sommer 17 geblieben ist, dementsprechend zweimal Meister geworden ist mit dem EHC Rapper München, der ist mittlerweile 38 und muss jetzt nach einer Schulterverletzung und anschließender OP leider im Alter von 38 Jahren seine Profikarriere beenden, hat zuletzt für den EC Bad Nauheim in der DEL 2 gespielt. An dieser Stelle vergelt Scott Tobi damals für 1,5 Jahre und 2 Meisterschaften.
Coole Socke.
Oh ja, eine richtig coole Socke gewesen. Vorneweg, kleines Augenzwinkern. Egel, du hast vorhin etwas von einem künftigen Verbot erzählt im Vorgespräch und schlottern die Knie. Was passiert mit München?
nee, es gibt ja gerade jetzt, wird ja heute, habe ich es gesehen, in den Nachrichten diskutiert, ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel, wo sich die Werbung an Kinder richtet und definiert werden soll, das alles auch für Fernsehübertragungen und auch Live-Spiele zwischen 6 und 23 Uhr abends. Und dann wären sehr zuckerhaltige Getränke, glaube ich, auch ein Problem. Das betrifft aber nicht nur uns. Es gibt, glaube ich, noch einen anderen großen Getränkehersteller, der gerne Fußballspiele bewirbt. Keine Ahnung, wie man das dann umfasst. Sponsoring soll übrigens da auch explizit mit eingeschlossen werden. Also Sponsoring in Richtung Kindern werden dann solche ungesunden Lebensmittel auch verboten. Ob es so weit kommt, keine Ahnung, das realistisch ist. Also, ich weiß nicht.
Also, war jetzt auch ein bisschen provokativ natürlich formuliert. Können wir auch wieder rausschneiden.
Oh, nö.
Nö, macht man natürlich nicht. Nö. Dann eine Sache, bevor wir am Ende haben wir noch wieder was Cooles. Es wird ein Eishockey-Länderspiel in München geben, am Oberwiesenfeld. Es wird die Generalprobe sein für die Eishockey-Weltmeisterschaft. Die deutsche Mannschaft trifft auf Team USA am Oberwiesenfeld. Und das am, jetzt muss ich nochmal nachgucken, ich habe natürlich das
9. Mai, glaube ich.
8. Mai?
Am 9. Mai, Flo.
Am 9. Mai, dankeschön. Und wie gesagt, Generalprobe vor der Eishockey-Weltmeisterschaft. Und wer denn hingehen möchte, der zahlt für einen Stehplatz 19,50 Euro im Normalfall, für einen Sitzplatz der Kategorie 2 40 Euro und für einen Sitzplatz der Kategorie 1 52 Euro.
Was? Für Vorbereitungsspiel in der schönsten Halle der Welt.
Ja.
Also wenn ich mal was erzählen habe, ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand in Österreich war beim Länderspiel.
Nein.
Nein.
Da ist zum einen immer die Halle leer und zum anderen merkst du eine Stunde vorher nicht, dass heute irgendwas ist hier. Also.
52, also sagen wir mal so, eine Sitzplatzkarte beim EHC Rapper München kostet 38 Euro.
Auf der anderen Seite ist es vielleicht eine Gelegenheit für viele Leute, frisch erstandene
Meistercappies und sowas zum ersten Mal auszuführen.
Ja.
Ja.
Also es gibt noch gut Tickets.
Naja, wenigstens ist es ein Vorbereitungsspiel nach der Saison. Das heißt, man könnte wenigstens davon ausgehen, dass das Team der Nationalmannschaft relativ voll bestückt ist, wie es danach weiterspielen sollte. Also ich meine, natürlich ist es das Teuerste, aber es gibt auch Spiele der Nationalmannschaft Anfang der DEL-Playoffs und die Wahrscheinlichkeit, dass du halt da mit den besten Spielern der Liga gesegnet bist, ist relativ gering. Und dann kommt halt die USA und dann bist du halt am Überlegen, wen bringen die mit? Vielleicht doch der ein oder andere NHL-Spieler, den man gern nochmal sehen möchte. Also ich kann mich erinnern, USA, das letzte Mal hier in der Halle, Vorbereitung USA, war Mike Modeno dabei. Hat mich sehr beeindruckt, der Kerl.
Ja, ich war auch mal beim Vorbereitungsspiel hier, da waren die Russen da und hatten Ovechkin dabei.
Ja, das böse R-Wort sagen.
Den hätte fast übers Eis schieben müssen, um zu sehen, dass er überhaupt dabei ist. Der hat nämlich so richtig gar keinen Bock gehabt.
Ja, da muss ich mal ganz kurz einhaken. Die waren ja einen Tag später in Landshut, die Russen, und da hat der Ovechkin nicht gespielt, aber er war danach in der Presse oder VIP-Loge damals in dem alten Gutenberg-Stadion.
War da nicht, wo gab es seine VIP-Loge?
Ja, da gab es so eine, ja, da waren ein paar Tische und ein kleines Buffet. Und
okay.
Da jedenfalls war auch so ein kleines Buffet aufgebaut und da standen auch zwei, drei verschiedene Kuchen und Fleisch und Gemüse und Salate und Getränke. Und dann war der Ovechkin da und der hat sich ein Stück Kuchen genommen und der hat sich mit seinen 48 Quadratmeter großen Händen diese Kuchengabel genommen, hat sich ein Stück Schokoladenkuchen auf seinen Teller gehauen und der stand neben mir. Und ich habe damals gedacht, in dem Alter, das ist der allergrößte Tag in meinem Leben. Also sich der Ovechkin diesen Kuchen runterhebt mit seiner riesigen Hand, wie gestern. Wahnsinn. War mir auch gut, egal, dass der davor nicht gespielt hat, für diesen Moment.
Ja, manchmal geht es auch gar nicht ums Eishockey, Kuchen reicht.
Ja, Kuchen ist immer eine gute Geschichte. Nein, also wie gesagt, gibt noch Tickets, wer sich die deutsche Mannschaft gegen Team USA angucken will, feel free, Ticketshop des DEB ist online. Und als letztes, und das ist eine tolle Sache, der Fanclub Bier, den man ja auch vom Oberwiesenfeld kennt, hat sich ja seit einigen Jahren eine Tradition am Laufen und auch die wird 2023 wieder durchgeführt. Das Pilgern für die Playoffs am 11. März wird es soweit sein. Unter dem Hashtag, der ja vom EHC veröffentlicht wurde, Mission for Minger, wird nach Andex gepilgert auf den Heiligen Berg und quasi eine kleine Playoff-Prozession. Und wer dabei sein möchte, der ist da herzlich eingeladen. Um 10 Uhr am 11. März trifft man sich am S-Bahnhof in Herrsching an der Touristeninformation. Dann wird gepilgert, dann wird über Eishockey philosophiert und laut Hörensagen wird dann oben auf dem Heiligen Berg in der Wirtschaft noch ein bisschen weiter philosophiert, kulinarisch.
Was?
Da wird der Rosenkranz betet und dann, also.
Das habe ich nämlich auch so gehört.
Nein, also wer dabei sein möchte, der darf sich dem Fanclub Bier da sehr, sehr gerne anschließen. Laut Hörensagen plant ja ein Teil dieser Stammtischrunde da mit dabei zu sein.
Ja, ein anderer Teil plant an dem Tag eine Choreo zu basteln und freut sich schon auf die vielen Getränke und das ganze gute Essen, das der Verein dem Choreo-Team zur Verfügung stellen wird.
Ja. Ja. Und wer wo dabei sein möchte, ist immer dann. Haben wir sonst noch was? Mein Zettel ist leer.
Meiner auch.
Dann beschließen wir diesen Stammtisch mit der Episode Nummer 129. Ich sage,
ja, wir brauchen noch was zum Schimpfen.
Ach Gott.
Ja, irgendwas.
Das Baby schimpft jetzt darüber, dass es nichts zum Schimpfen gibt.
Ja, genau. Gut. Baby, gibt uns einen Grund zum Schimpfen. Baby, das wird da langweilig.
Wenn du einen Grund zum Schimpfen brauchst, such dir eine zweite Sportart.
Wir könnten dir eine empfehlen, wo man extrem viel schimpfen kann.
Ja. Der Flo hätte den passenden Pulli an.
Ich wollte sagen, Drittliga-Fußball, ja.
Ah ja.
Ja, aber Fußball ist halt langweilig. Das ist halt, ja.
Ja gut, dann helfen wir dir demnächst mal bei einem Austausch, wo du dir irgendwas holen kannst, wo du dann richtig schimpfen kannst. Nein, in diesem Sinne wollen wir es beschließen. Packen wir das Podcast Stammtisch Episode Nummer 129. Matthias, ich sage ganz herzliches Dankeschön für dein drittes Gastspiel hier. Selten haben wir so intensiv philosophiert und eruiert wie heute, glaube ich.
Gut möglich, ja. Gab auch viel zu besprechen und ein riesiges Thema, wo sicherlich noch viel kommen wird.
Wo wir auch in Austausch bleiben werden. Und ich sage natürlich auch Danke an Sebi und Egel.
Sehr gern.
Jo.
Jo. Dann verweise ich auf Facebook, Twitter, Instagram. Dort verpasst ihr nichts, was bei uns im Packmas Kosmos stattfindet. Abonniert diesen Podcast, hinterlasst gerne 5-Sterne-Bewertungen. Empfehlt uns vor allem weiter. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich und ja, ihr wisst es, in München gilt vor allem eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
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 Okay. Wir sind am Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.